Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grave. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Erster Teil.
Unsere arme Miss Taylor. Wenn sie nur wieder hier wäre. Es ist ein wahrer Jammer, dass Mr. Weston ausgerechnet auf sie verfallen musste.
Ich kann dir nicht zustimmen, Papa. Das weißt du genau. Mr. Weston ist ein so umgänglicher, angenehmer und ausgezeichneter Mann, dass er eine gute Frau von Herzen verdient. Und du kannst doch nicht wollen, dass Miss Taylor ihr Leben bei uns verbringt und meine Launen über sich ergehen lässt, wenn sie ein eigenes Haus haben kann.
Ein eigenes Haus? Wo ist der Vorteil bei einem eigenen Haus? Unseres ist dreimal so groß. Und du hast doch gar keine Launen, mein Kind.
Wir werden uns ständig sehen. Wir müssen den Anfang machen. Wir müssen Ihnen möglichst bald einen Hochzeitsbesuch machen.
Mein Kind, wie soll ich denn zu Ihnen hinkommen? Randalls ist doch viel zu weit. Wie soll ich denn zu Fuß zu Ihnen hinkommen?
Nein, Papa, wer denkt denn an zu Fuß gehen? Wir fahren natürlich mit der Kutsche.
Mit der Kutsche? Aber Emma, es ist James bestimmt nicht recht, für einen so kurzen Weg die Pferde anzuspannen. Und wo sollen die armen Pferde bleiben, während wir den Besuch machen?
In Mr. Westons Stall natürlich, Papa. Das haben wir doch alles schon gestern Abend mit Mr. Weston verabredet. Und was James betrifft, so kannst du sicher sein, dass er immer gerne nach Randalls fährt, weil seine Tochter dort Dienstmädchen ist. Dafür hast du doch gesorgt, Papa.
Es ist ein Glück. Denn ich möchte auf keinen Fall, dass der arme James denkt, wir übergehen ihn. Und es ist eine Wohltat für die arme Miss Taylor, jemanden um sich zu haben, den sie schon kennt. Immer wenn James seine Tochter besucht, hört Miss Taylor dann auch gleich von uns. Er kann ihr erzählen, wie es uns allen geht.
Siehst du, Papa, es ist alles gut. Lass uns eine Runde Backgammon spielen. Ja?
Wie soll ich es ertragen?
Schön, aufgeweckt und reich, mit einem sorgenfreien Zuhause und einem glücklichen Naturell, war Emma Woodhouse offenbar mit einigen der erfreulichsten Vorzügen des Daseins gesegnet und hatte beinahe 21 Jahre fast ohne jeden Anlass zu Kummer und Verdruss auf dieser Welt verbracht. Sie war die jüngere von zwei Töchtern eines höchst zärtlichen und nachsichtigen Vaters und durch die Heirat ihrer Schwester Isabella schon recht früh Herrin seines Hauses geworden. Ihre Mutter war schon zu lange tot, als dass sich für Emma mit der Erinnerung an sie mehr als unbestimmte Vorstellungen von Zärtlichkeit verbunden hätten. Und ihren Platz hatte eine ausgezeichnete Erzieherin eingenommen, deren liebende Zuneigung der einer Mutter kaum nachstand. 16 Jahre hatte Miss Taylor in Mr. Woodhouses Familie mehr als Freundin denn als Erzieherin verbracht und zu beiden Töchtern, besonders aber zu Emma, ein enges Verhältnis gehabt. Zwischen ihnen herrschte eher die Vertrautheit von Schwestern. Mit ihr konnte Emma alles besprechen, was ihr in den Sinn kam, und Miss Taylor liebte sie zu sehr, als dass sie an ihr jemals etwas auszusetzen gehabt hätte. Darin bestand wohl das grundlegende Problem, dass Emma zu leicht ihren Willen bekam und dazu neigte, eher zu viel von sich zu halten. Hier lauerten Gefahren, die ihrem ungetrübten Dasein drohten. Vorläufig allerdings war sie sich ihrer so wenig bewusst, dass sie sie durchaus nicht als Verhängnis empfand. Und doch stand ihr Kummer bevor. Gelinder Kummer allerdings und keineswegs in Gestalt von unliebsamer Selbsterkenntnis. Miss Taylor heiratete. Der Abschied von Miss Taylor brachte Emma den ersten seelischen Schmerz. Am Hochzeitstag ihrer geliebten Freundin hing sie zum ersten Mal längere Zeit trüben Gedanken nach. Die Feier war vorüber, das Brautpaar fort und ihr Vater und sie waren nun allein und ohne Aussicht auf Gesellschaft, die ihnen den langen Abend verkürzen half.
Wie soll ich diese Umstellung nur ertragen?
Es stimmte zwar, dass ihre Freundin nicht mehr als eine halbe Meile entfernt wohnte, aber Emma wusste nur zu gut, welcher Unterschied zwischen einer Mrs. Weston, nicht mehr als eine halbe Meile entfernt, und einer Miss Taylor im eigenen Haus bestehen würde. Und mit all ihren natürlichen Gaben war sie nun in Gefahr, geistig zu verkümmern.
Ich liebe ihn sehr, von ganzem Herzen, aber...
Aber ihr Vater war keine Gesellschaft für sie. Er war ihr im ernsten wie im scherzhaften Gespräch nicht gewachsen. Ihr unglückseliger Altersunterschied, Mr. Woodhouse hatte nicht gerade früh geheiratet, wurde noch wesentlich durch seinen Gesundheitszustand und seine Gewohnheiten vergrößert. Denn da er in seiner geistigen und körperlichen Unbeweglichkeit sein Leben lang ein kränkelnder Mann gewesen war, wirkte er älter, als er war. Und wenn er auch wegen seiner Herzensgüte und seiner immer gleichbleibenden Freundlichkeit überall sehr beliebt war, hatte er doch nie durch Talente geglänzt.
Verkümmern werde ich.
Highbury, das große und seiner Einwohnerzahl nach fast städtische Dorf, zu dem Hartfield trotz seines eigenen Namens und seines getrennten Grund und Bodens eigentlich gehörte, konnte ihr auch keine ebenbürtige Gesellschaft bieten.
Es ist trostlos.
Die Woodhouses waren die angesehenste Familie am Ort. Man sah allgemein zu ihnen auf. Sie hatten zwar viele Bekannte, aber es gab niemand unter ihnen, den sie anstelle von Miss Taylor auch nur einen halben Tag akzeptiert hätte. Es war schon eine trostlose Umstellung.
Einfach trostlos.
Und Emma konnte darüber nur seufzen. Dabei musste sie auch noch Heiterkeit ausstrahlen, denn ihr Vater, der zu Depressionen neigte, brauchte Aufmunterung. Doch kaum war der Spieltisch aufgestellt, da trat ein Besucher ins Zimmer und machte diese Mühe überflüssig.
Wie nett von Ihnen, Mr. Knightley, noch zu dieser späten Stunde herüberzukommen. Es muss ein scheußlicher Gang gewesen sein.
Keineswegs, Sir. Es ist eine wunderschöne Mondnacht und so milde, dass ich von Ihrem großen Kaminfeuer etwas weiter wegrücken muss.
Mr. Knightley, ein Mann von Charakter, etwa 37 oder 38 Jahre alt, war nicht nur ein sehr alter und enger Freund der Familie, sondern Emma als älterer Bruder von Isabellas Mann noch besonders verbunden. Er wohnte ungefähr eine Meile von Highbury entfernt und war ein ständiger und immer willkommener Besucher. Heute mehr denn je, da er gerade von ihren gemeinsamen Verwandten aus London zurückkam.
Aber es muss doch nasskalt und schmutzig draußen sein. Hoffentlich haben Sie sich keine Erkältung geholt.
Schmutzig, Sir. Sehen Sie meine Schuhe an. Nicht ein Spritzer.
Nanu, das ist ja eigenartig. Denn hier hat es richtig gegossen. Beim Frühstück hat es eine halbe Stunde lang furchtbar gegossen. Ich wollte sogar die Hochzeit verschieben lassen.
Ich habe Ihnen noch gar nicht zu dem freudigen Ereignis gratuliert, aber da ich ja weiß, wie Sie beide sich bei dem freudigen Ereignis fühlen, war es mir mit den Glückwünschen nicht eilig. Ich hoffe, es ist alles gut verlaufen. Wie war Ihnen allen zumute? Wer hat am meisten geschluchzt?
Ach, die arme Miss Taylor. Was für eine traurige Geschichte.
Die armen Woodhouses, wenn ich bitten darf. Denn die arme Miss Taylor kann ich beim besten Willen nicht sagen. Man dient lieber einem Herrn als zweien.
Besonders wenn einer von beiden ein so launisches, anspruchsvolles Geschöpf ist. Das wollten Sie doch damit sagen, nicht wahr? Mr. Knightley hat immer etwas an mir auszusetzen. Im Spaß natürlich, lieber Papa. Alles nur im Spaß. Wir sagen uns immer offen die Meinung.
Emma weiß genau, dass ich hier niemals schmeichle, aber ich hatte wirklich an niemanden im Besonderen gedacht.
Gut. Sie wollten von der Hochzeit hören und ich berichte Ihnen gern davon, denn wir haben uns alle ganz reizend benommen. Alle waren pünktlich, zeigten sich von ihrer besten Seite, keine Tränen, kaum lange Gesichter.
Die liebe Emma. Sie trägt alles so gefasst. Aber in Wirklichkeit, Mr. Knightley, geht ihr der Verlust Miss Taylors sehr nah. Und ich bin sicher, sie wird ihr viel mehr fehlen, als sie ahnt.
Es ist ganz ausgeschlossen, dass eine solche Freundin Emma nicht fehlen sollte. Aber sie weiß auch, wie erfreulich es für Miss Taylor sein muss. In ihrem Alter Herrin eines eigenen Zuhauses und unter so günstigen Bedingungen für ihr Leben versorgt zu sein. Alle wahren Freunde von Miss Taylor können nur froh sein, dass sie sich so glücklich verheiratet hat.
Und einen weiteren Anlass zur Freude für mich haben Sie noch vergessen. Und zwar einen ganz besonderen, dass ich nämlich die Ehe vor 4 Jahren zustande gebracht habe.
Ach, mein Kind, wenn du nur nicht immer Heiratspläne schmieden und Voraussagen machen würdest. Denn alles, was du sagst, geht in Erfüllung. Lass bitte die Finger davon.
Für mich selbst will ich das gern versprechen, Papa. Aber für andere Leute muss ich unbedingt weiter Heiratspläne schmieden. Das ist das größte Vergnügen der Welt. Und dann noch nach diesem Erfolg. Alle waren überzeugt. Oh nein, Mr. Weston würde bestimmt nicht wieder heiraten. Seit dem Tag, als Miss Taylor und ich ihn auf der Broadway Lane trafen und er, weil es zu nieseln anfing, mit so viel Galanterie davonschoss und für uns zwei Regenschirme von Bauer Mitchelly, war es für mich beschlossene Sache. Von dem Augenblick an habe ich die Ehe sorgfältig geplant. Und jetzt, wo mein Werk von solchem Erfolg gekrönt worden ist, lieber Papa, soll ich das Heiratspläne schmieden aufgeben?
Ich verstehe nicht, was du mit Erfolg meinst. Erfolg setzt Bemühungen voraus. Du hast deine Zeit wahrlich sinnvoll und angemessen verbracht, wenn du dich die letzten 4 Jahre bemüht hast, diese Ehe zustande zu bringen. Aber wo ist dein Verdienst? Worauf bist du stolz? Du hast richtig geraten, das ist alles.
Und kennen Sie nicht das Vergnügen und den Triumph, richtig geraten zu haben? Dann tun Sie mir leid. Ich hatte Sie für klüger gehalten, denn verlassen Sie sich darauf, richtig zu raten, ist niemals bloßes Glück. Und was mein unglückliches Wort Erfolg angeht, um das Sie sich zanken wollen, so glaube ich nicht, dass ich keinerlei Anspruch darauf habe. Wenn ich Mr. Westons Besuche bei uns nicht ermutigt und hier und da ein bisschen nachgeholfen und allerlei Unebenheiten geglättet hätte, wäre aus allem vielleicht gar nichts geworden. Sie kennen ja Hartfield gut genug, um zu wissen, was ich meine.
Einen aufrichtigen und offenen Mann wie Mr. Weston und eine vernünftige und unaffektierte Frau wie Miss Taylor kann man getrost sich selbst überlassen. Wahrscheinlich hast du mit deinem Eingreifen eher dir selbst geschadet als ihnen genützt.
Emma denkt nie an sich selbst, wenn sie anderen helfen kann. Aber Kind, tu mir den Gefallen, schmiede keine Heiratspläne mehr. Ehen sind Unsinn. Es ist traurig, wie sie die häusliche Gemütlichkeit zerstören.
Nur eine Ehe noch, Papa. Nur noch Mr. Elton. Der arme Mr. Elton. Ich muss mich nach einer Frau für ihn umsehen. In Highbury gibt es keine, die ihn verdient. Er ist nun schon ein ganzes Jahr hier und hat sein Haus so gemütlich eingerichtet, dass es ein Jammer wäre, wenn er nicht bald heiratete. Und als er heute vor dem Altar die Hände des Brautpaars zusammentat, sah er aus, als würde er sich diesen freundlichen Dienst auch nicht ungern gefallen lassen.
Mr. Elton ist ein adretter junger Mann, ohne Frage. Wenn du ihm einen Gefallen tun willst, mein Kind, lade ihn zum Essen bei uns ein. Das scheint mir sinnvoller. Mr. Knightley ist sicher so freundlich, auch zu kommen.
Mit dem größten Vergnügen, Sir. Jederzeit. Und ich bin völlig Ihrer Meinung. Setz ihm einen schönen Braten vor, Emma. Aber um eine Frau lass ihn sich selber kümmern. Verlass dich darauf, ein Mann von 26 oder 27 Jahren kann für sich selber sorgen.
Die Westons und Mr. Knightley kamen aus echter langer Freundschaft. Und Mr. Elton, ein junger Mann, dem sein Junggesellendasein ohnehin nicht behagte, fand es keineswegs zu verachten, dass er an freien Abenden die Langeweile seines Alleinseins gegen die Annehmlichkeiten und die Gesellschaft in Mr. Woodhouses Wohnzimmer und das Lächeln seiner reizenden Tochter eintauschen durfte.
Ich danke Ihnen für Ihre bezaubernde Gastfreundschaft, Miss Woodhouse.
Danach kam die zweite Garnitur, von der Mrs. und Miss Bates und Mrs. Goddard am geschätztesten waren, weil sie für eine Einladung nach Hartfield fast immer zur Verfügung standen.
Wie bitte? Aber sehr freundlich.
Mrs. Bates, die Witwe eines früheren Vikars von Highbury, war eine so alte Dame, dass sie jenseits von allem außer Tee und Kartenspiel war. Sie lebte mit ihrer unverheirateten Tochter ziemlich eingeschränkt und erfreute sich all der Anteilnahme und Achtung, die eine harmlose alte Dame in so bescheidenen Verhältnissen genießt.
Aber bitte nur noch ein ganz kleines, ein klitzekleines Stückchen von ihrer hervorragenden Apfeltart.
Dafür, dass sie weder jung, schön, reich noch verheiratet war, erfreute sich ihre Tochter einer ungewöhnlichen Beliebtheit. Miss Bates hatte die denkbar schlechtesten Voraussetzungen und besaß nicht einmal die geistige Überlegenheit, den Mangel auszugleichen. Ihre Jugend war ohne Aufregungen vergangen und ihre reifen Jahre verbrachte sie damit, eine kränkliche Mutter zu betreuen und das geringe Einkommen zu strecken, soweit es ging. Und doch war sie eine glückliche Frau und eine, von der niemand ohne Wohlwollen sprach. Ihre eigene unerschöpfliche Freundlichkeit und ihre immerwährende Zufriedenheit bewirkten dieses Wunder. Mrs. Goddard war eine schlichte, mütterliche Frau, die in ihrer Jugend hart gearbeitet hatte und sich nun den Luxus eines gelegentlichen Teebesuchs gönnen zu dürfen glaubte, wenn es ihre Zeit erlaubte. Denn Mrs. Goddard war die Leiterin eines soliden, altmodischen Pensionats, wo eine angemessene Menge von Fertigkeiten für einen angemessenen Preis erworben wird und wohin man Mädchen schicken kann, damit sie aus dem Weg sind und sich ein bisschen Bildung zusammenkratzen können, ohne Gefahr zu laufen, als Genie zurückzukommen. Für Emma waren diese drei Damen natürlich kein Ersatz für den Verlust von Mrs. Weston. Umso willkommener war ihr die von Mrs. Goddard in aller Bescheidenheit vorgetragene Bitte, eine Schülerin mitbringen zu dürfen, denn Miss Smith war ein 17-jähriges Mädchen, das sie seit langem interessierte.
Miss Harriet Smith ist seit einigen Jahren meine Schülerin. Doch erst kürzlich hat ihr Vater, der unbekannt bleiben möchte, finanziell dafür gesorgt, dass sie fest in meinem Haus Einzug halten konnte. Noch hat sie in Highbury keine Freunde und ist gerade von einem längeren Aufenthalt auf dem Lande zurückgekehrt.
Harriet war genau der Typ von Schönheit, den Emma besonders bewunderte. Sie war klein, mollig und blond, mit zartem, frischem Teint, blauen Augen, hellem Haar, regelmäßigen Gesichtszügen und einem lieblichen Ausdruck. Bevor der gemeinsame Abend vorüber war, war Emma so angetan von ihrem Benehmen und ihrer Art, dass sie die Bekanntschaft um jeden Preis fortsetzen wollte.
Besonders geistreich ist sie nicht.
Aber insgesamt fand sie das Mädchen in seiner ansprechenden Natürlichkeit sehr einnehmend. Sie drängte sich nicht vor, war zurückhaltend und bescheiden und für die Einladung nach Hartfield so dankbar. Auf naive Weise von dem ihrer eigenen Häuslichkeit so überlegenen Lebensstil so beeindruckt,
oh, Miss Woodhouse,
dass sie durchaus verständig sein musste und Förderung verdiente. Und Förderung sollte sie erfahren.
Diese blauen Augen und dieser natürliche Charme dürfen nicht an die kleinbürgerliche Welt Highburys und ihresgleichen verschwendet werden. Ihre bisherigen Bekanntschaften sind ihrer unwürdig. Die Familie Martin, alles rechtschaffene Leute, aber Bauern sind kein Umgang für sie. Pächter von Mr. Knightley, gediegene Leute, gewiss. Mr. Knightley spricht in höchsten Tönen von ihnen, aber sie sind ziemlich gewöhnlich und ungebildet. Bestimmt sind sie das. Kein Umgang für ein Mädchen, dem zur Vollkommenheit nur ein bisschen mehr geistige Anregung und Eleganz fehlt.
Emma würde sie aus ihrem schlechten Umgang lösen und in bessere Gesellschaft einführen.
Ich werde ihre Meinungen und ihre Manieren prägen.
Das wäre eine interessante und gewiss auch menschenfreundliche Aufgabe. Bei ihrer sozialen Stellung, ihrem Ansehen und ihrer vielen Freizeit als sinnvolle Beschäftigung wie geschaffen.
Oh, Miss Woodhouse.
Das bescheidene, dankbare Mädchen war überwältigt von der Leutseligkeit, mit der Miss Woodhouse, eine in Highbury so bedeutende Persönlichkeit, sie den ganzen Abend behandelt hatte.
Sie hat mir sogar die Hand gegeben.
Bald ging Harriet Smith in Hartfield ein und aus. Und je besser sie sich kennenlernten, desto mehr Gefallen fanden sie aneinander. Mrs. Weston konnte sie natürlich nicht ersetzen.
Zwei solche Freundinnen kann es nicht geben. Und zwei würde ich auch gar nicht wollen. Mit Harriet ist es ganz anders.
Ihre Verehrung für Mrs. Weston beruhte auf Dankbarkeit und Wertschätzung. Harriet war ihr lieb, wie eine kleine Schwester. Für Mrs. Weston konnte sie nichts, für Harriet alles tun.
Mrs. Martin hat zwei Wohnzimmer, zwei richtig schöne Wohnzimmer. Eines davon mindestens so groß wie Mrs. Goddards Stube. Und ein Hausmädchen haben sie auch. Das ist schon 25 Jahre bei ihnen. Und 8 Kühe. Darunter eine kleine Waliser, die ist richtig niedlich. Oh, die mochte ich besonders gern. Da hat Mrs. Martin gesagt, dass sie ab jetzt Harriet's Kuh nennen wollen.
Geistreich ist
das nicht lieb? Und Mr. Martin hat eine so schöne Schafherde. Für seine Wolle hat er die höchsten Preise im ganzen Bezirk erhalten.
Emma fand diese Einblicke in so ganz andere soziale Kreise erheiternd und amüsierte sich über Harriets kindliche Naivität und Begeisterung, wenn diese die vielen Annehmlichkeiten und Wunder der Farm beschrieb. Nur, als sich herausstellte, dass der Mr. Martin, der eine Rolle in Harriets Erzählung spielte, unverheiratet war, da witterte Emma Gefahr für ihre arme kleine Freundin. Wenn sie nicht gut aufpasste, stimmte Harriet womöglich ein für allemal ihrem eigenen Abstieg zu. Sie brachte Harriet zum Reden über Mr. Martin. Wie er denn so sei, dieser Mr. Martin.
Oh, er ist immer sehr zuvorkommend. Einmal hat er auf dem Heimweg einen Umweg von 3 Meilen gemacht, um mir ein paar Walnüsse mitzubringen, nur weil ich erwähnt hatte, dass ich Walnüsse so gerne mag. Alle sagen nur Gutes über ihn. Mrs. Martin hat einmal gesagt, dass es einen besseren Sohn gar nicht geben könne und sie deshalb sicher sei, wenn er mal heirate, werde er ein guter Ehemann. Aber damit hätte es noch keine Eile.
Gut gemacht, Mrs. Martin. Du weißt, worauf du hinaus willst.
Über die Landwirtschaft hinaus hat Mr. Martin wohl keine Interessen. Wie? Lesen tut er wohl nicht?
Doch. Das heißt, nein, ich weiß nicht, aber ich glaube, er liest ziemlich viel, aber nicht Sachen, die Sie mögen. Er liest landwirtschaftliche Berichte. Aber als ich ihm von The Romance of the Forest und The Children of the Abbey erzählte, wollte er sich beide unbedingt ausleihen, sobald er dazu kommt.
Wie sieht er denn eigentlich aus?
Also, gut sieht er eigentlich nicht aus. Gar nicht besonders. Erst fand ich ihn ziemlich gewöhnlich, aber jetzt nicht mehr. So geht es einem nämlich mit ihm. Haben Sie ihn denn nie gesehen? Er ist ihm bestimmt schon oft begegnet.
Das kann schon sein. Ein junger Bauer ist gewiss nicht dazu angetan, meine Neugier zu wecken.
Natürlich nicht. Oh nein.
Wie alt schätzen Sie ihn?
Er ist am 8. Juni 24 geworden.
Erst 24? Viel zu jung zum Heiraten. Seine Mutter hatte ganz recht. Mr. Martin muss es erst noch zu etwas bringen. Wenn er in ungefähr 6 Jahren eine brauchbare junge Frau aus seinen Kreisen mit ein bisschen Geld fände, wäre das sicher das Beste.
In 6 Jahren? Aber liebe Miss Woodhouse, dann wäre er ja 30.
Liebe Harriet, Sie sollten in der Wahl Ihrer Bekannten vorsichtig sein. Es gibt doch wohl keinen Zweifel, dass Sie die Tochter eines ziemlich hochgestellten Mannes sind. Und Sie müssen sich bemühen, Ihren gesellschaftlichen Anspruch mit aller Kraft aufrechtzuerhalten. Sonst wird es bald allerlei Leute geben, denen es Spaß macht, Sie herablassend zu behandeln.
Solange ich nach Hartfield zu Ihnen komme, Miss Woodhouse, brauche ich vor keinem Angst zu haben.
Sie trafen Mr. Martin gleich am nächsten Tag, als sie die Straße nach Donwell entlang gingen. Er war zu Fuß und betrachtete nach einigen sehr ehrerbietigen Blicken auf Emma, ihre Begleiterin, mit unverhülltem Wohlgefallen. Emma kam diese Gelegenheit, sich einen Eindruck zu verschaffen, wie gerufen. Und während sie ein paar Schritte vorging und die beiden sich unterhielten, machte sie sich durch ein paar schnelle und unauffällige Blicke mit Mr. Robert Martin vertraut. Seine Erscheinung war sehr ansprechend und er sah wie ein ernstzunehmender junger Mann aus. Aber darin bestand auch sein ganzer Vorzug. Den Vergleich mit einem Gentleman hielt er nicht aus.
Der weiß gar nicht, was das ist, Manieren.
Da man Miss Woodhouse nicht warten lassen konnte, standen die beiden nur wenige Minuten zusammen.
Dass wir uns ausgerechnet heute treffen mussten. Du liebe Güte, wie komisch. Es war reiner Zufall, sagte er, dass er nicht bei Randalls vorbeigegangen ist. Er wusste gar nicht, dass wir manchmal hier lang gehen. Er dachte, wir gingen fast immer in Richtung Randalls. The Romance of the Forest hat er noch nicht besorgt. Als er das letzte Mal in Kingston war, hatte er so viel zu tun, dass er es völlig vergessen hat. Aber morgen muss er wieder hin. Oh, wie komisch, dass wir uns ausgerechnet heute treffen mussten. Und Miss Woodhouse? Entspricht er Ihren Erwartungen? Wie fanden Sie ihn denn? Fanden Sie ihn sehr bieder?
Er ist sehr bieder. Keine Frage. Bemerkenswert bieder. Ich durfte natürlich nicht allzu viel erwarten und habe nicht viel erwartet, aber dass er so völlig ohne etwas Gewisses sein würde, hatte ich doch nicht erwartet. Ich muss gestehen, ich dachte ihn mir doch 1 oder 2 Etagen vornehmer.
Natürlich, er ist nicht so vornehm wie ein richtiger Gentleman.
Seit Ihrer Bekanntschaft mit uns, Harriet, haben Sie einige wirkliche Gentlemen kennengelernt. Und der Unterschied zu Mr. Martin muss Ihnen doch aufgefallen sein. Sie sind in Hartfield einigen Musterbeispielen von kultivierten Männern begegnet. Es würde mich wundern, wenn Sie nach der Bekanntschaft mit Ihnen noch mit Mr. Martin umgehen könnten, ohne zu sehen, wie sehr er Ihnen in jeder Hinsicht unterlegen ist. Oder vielmehr, ohne sich zu fragen, wie Sie ihn jemals annehmbar finden konnten. Geht es Ihnen nicht jetzt schon so? Ist es Ihnen nicht aufgefallen?
Gewiss, wie Mr. Knightley ist er nicht. Er hat nicht das gewisse Etwas und den eleganten Gang von Mr. Knightley. Der Unterschied ist mir schon klar, aber Mr. Knightley ist doch auch ein ganz besonders feiner Mann.
Mr. Knightleys Auftreten ist so bemerkenswert gewandt, dass es unfair wäre, Mr. Martin mit ihm zu vergleichen. Kaum einem steht das Gentleman so deutlich auf der Stirn geschrieben. Aber er ist doch nicht der einzige Gentleman, mit dem Sie in letzter Zeit umgegangen sind. Was sagen Sie zu Mr. Weston und Mr. Elton? Vergleichen Sie Mr. Martin mit einem von Ihnen. Vergleichen Sie Ihre Art aufzutreten, sich zu bewegen, zu sprechen, zu schweigen. Der Unterschied muss doch auch für Sie unverkennbar sein.
Oh ja, der Unterschied ist riesengroß. Aber Mr. Weston ist doch fast ein alter Mann. Mr. Weston muss doch zwischen 40 und 50 sein.
Was seine guten Umgangsformen umso schätzenswerter macht. Je älter jemand wird, Harriet, umso wichtiger ist es, dass sein Benehmen nicht nachlässt. Umso frappanter und unerträglicher werden jede Aufdringlichkeit, Plumpheit und Ungewandtheit. Was man der Jugend durchgehen lässt, findet man beim Alter abstoßend. Mr. Martin ist schon jetzt ungehobelt und tollpatschig. Wie wird er erst in Mr. Westons Alter sein?
Es ist kaum auszudenken.
Aber unschwer vorzustellen. Er wird ein durch und durch grober, ordinärer Bauer sein, der keinen Gedanken an seine äußere Erscheinung verschwendet und an nichts als Gewinn und Verlust denkt.
Meinen Sie wirklich? Das ist ja schrecklich.
Wie sehr er schon jetzt in der Landwirtschaft aufgeht, merkt man daran, dass er vergessen hat, sich das von Ihnen empfohlene Buch zu besorgen. Er ist so sehr mit den Markttagen beschäftigt, dass er an nichts anderes denken kann. Das ist auch nur recht und billig bei einem ehrgeizigen Mann, ein Bauer. Was soll er schon mit Büchern?
Wie konnte er bloß das Buch vergessen?
Mr. Knightley ist der perfekte Gentleman. Sein offenes, entschiedenes Benehmen, zu ihm passt es. Aber wenn ein jüngerer Mann ihn nachahmen würde, wäre das unerträglich. Im Gegenteil, ihm müsste man, glaube ich, Mr. Elton als Vorbild empfehlen. Mr. Elton ist gutmütig, heiter, verbindlich und einfühlsam. Gerade in letzter Zeit erscheint er mir besonders einfühlsam. Ich weiß natürlich nicht, ob er sich mit diesem Zartgefühl bei einer von uns beiden beliebt machen will, Harriet. Aber mir ist aufgefallen, dass er neuerdings viel zartfühlender ist als früher. Wenn er irgendwelche Absichten hat, dann nur auf Sie. Habe ich Ihnen nicht erzählt, was er erst neulich über Sie gesagt hat?
Dann wiederholte Emma einige lobende Bemerkungen über Harriet, die sie aus Mr. Elton herausgelockt hatte und nun hochspielte, und Harriet errötete und lächelte.
Mr. Elton hat mir schon immer riesig gefallen.
Auf ihn setzte Emma, damit Harriet sich den jungen Bauern aus dem Kopf schlüge. Eine Heirat der beiden war so natürlich und wahrscheinlich, dass man sich kaum etwas darauf einbilden konnte, sie zustande gebracht zu haben. Mr. Eltons Lebensumstände waren äußerst günstig. Er war ganz Gentleman und nicht von zu niedriger Herkunft, aber andererseits auch nicht aus einer so hochgestellten Familie, dass sie möglicherweise an Harriets zweifelhafter Herkunft Anstoß nehmen würde. Er hatte, so vermutete Emma, sein sehr gutes Auskommen, denn obwohl die Pfarrei von Highbury nicht groß war, hatte er, wie man wusste, unabhängig davon einigen Besitz. Sie hatte sich schon vergewissert, dass er Harriet sehr hübsch fand. Und er war wirklich ein liebenswürdiger junger Mann, den jede nicht zu anspruchsvolle Frau anziehend finden musste. Er galt als sehr gut aussehend und wurde allgemein bewundert. Wenn auch nicht von ihr selbst, denn es fehlte seinen Zügen die wirkliche Vornehmheit, auf die sie so großen Wert legte.
Aber ein Mädchen, das mit einem Mr. Martin zufrieden ist, der über Land reitet, um ihr Walnüsse zu bringen, wird Mr. Eltons Werbung bestimmt leicht erliegen.
Ich weiß nicht, was Sie von der intimen Freundschaft zwischen Emma und Harriet Smith halten, Mrs. Weston, aber ich halte sie für eine schlechte Sache.
Eine schlechte Sache?
Mhm.
Halten Sie sie wirklich für eine schlechte Sache?
Ich glaube, Sie üben keinen guten Einfluss aufeinander aus.
Ich beobachte Ihre Freundschaft mit dem größten Vergnügen.
Ach.
Wir sind da völlig verschiedener Ansicht, Mr. Knightley. Ich bestreite, dass Sie in diesem Fall ein angemessenes Urteil abgeben können. Sie haben sich so daran gewöhnt, allein zu leben, dass Sie den Wert eines Freundes nicht zu schätzen wissen. Und vielleicht kann ein Mann überhaupt nicht beurteilen, wie sehr eine Frau von weiblicher Gesellschaft abhängig ist, wenn sie ihr Leben lang daran gewöhnt war. Ich kann mir außerdem denken, warum sie Vorbehalte gegen Harriet Smith haben.
Aha.
Sie ist nicht die überlegene junge Dame, auf die Emma Anspruch hätte. Aber wenn Emma sich um Harriets Bildung bemüht, wird es auch für sie ein Anreiz sein, selbst mehr zu lesen.
Wo ihre Anregungen versagt haben, da darf ich gewiss sein, dass Harriet Smith auch nichts ausrichten wird. Ich habe es aufgegeben, von Emma regelmäßige Lektüre zu erwarten. Sie wird nie etwas in Angriff nehmen, was Ausdauer und Geduld erfordert. Ach. Emma ist dadurch verwöhnt, dass sie die aufgeweckteste ihrer Familie ist. Sie hatte das Unglück, schon mit 10 Jahren Fragen beantworten zu können, die ihrer Schwester noch mit 17 Schwierigkeiten machten. Sie war immer schnell und selbstsicher und seit ihrem 12. Lebensjahr Herrin des Hauses und all seiner Bewohner. In ihrer Mutter hat sie die einzige Person verloren, die mit ihr fertig wurde. Sie hat die guten Anlagen ihrer Mutter geerbt und hätte deshalb von ihr erzogen werden müssen.
Wie gut, dass ich nie in die Verlegenheit gekommen bin, mir mit Ihrer Empfehlung eine neue Stellung suchen zu müssen. Ich bin überzeugt, Sie haben mich als Erzieherin für völlig ungeeignet gehalten.
Ja, hier sind Sie besser aufgehoben. Hervorragend geeignet zur Ehefrau, aber zur Gouvernante ganz und gar nicht. Wenn Mr. Weston mich gebeten hätte, ihm eine Frau zu empfehlen, hätte ich selbstverständlich Miss Taylor vorgeschlagen, denn Sie haben in Ihrer Zeit in Hartfield gelernt, was in der Ehe wichtig ist. Ihren eigenen Willen aufzugeben und zu tun, was man Ihnen sagt.
Vielen Dank.
Ich fürchte nur, Ihre Talente sind hier eher vergeudet. Sie sind von Natur zu jedem Opfer bereit, doch Opfer werden nicht verlangt. Aber wir wollen nicht verzweifeln. Vielleicht verdirbt das Übermaß an Bequemlichkeit Weston noch die gute Laune oder sein Sohn macht ihm zu schaffen.
Das wollen wir doch nicht hoffen. Nur das nicht. Nein, Mr. Knightley, malen Sie nicht den Teufel an die Wand.
Aber ich bin noch keineswegs fertig mit Harriet Smith. Sie ist meiner Meinung nach die denkbar schlechteste Gesellschaft für Emma. Wie soll Emma begreifen, dass sie selbst noch etwas lernen muss, wenn sie Harriet in ihrer ganzen reizenden Unbedarftheit täglich vor Augen hat? Und was Harriet betrifft, sie wird in Hartfield nur lernen, auf die Leute herabzusehen, zu denen sie durch Geburt und Umstände gehört. Ich müsste mich schon sehr irren, wenn ein junges Mädchen durch Emmas Lebensweisheiten an Selbstständigkeit gewinnt.
Entweder habe ich mehr Zutrauen zu Emmas gesundem Menschenverstand als Sie, oder mir liegt augenblicklich Ihr Wohlbefinden mehr am Herzen, denn ich kann die Bekanntschaft nicht bedauern. Wie gut Sie gestern aussahen.
Aha, Sie wollen lieber von Ihrem Aussehen als von Ihrer Urteilskraft sprechen, nicht wahr? Also schön. Mir liegt überhaupt nichts daran zu leugnen, dass Emma hübsch ist.
Hübsch? Sagen Sie lieber bildschön. Können Sie sich etwas vorstellen, was vollkommener Schönheit mehr entspricht in Aussehen und Erscheinung als Emma?
Ich gestehe, dass ich selten jemandes Aussehen und Erscheinung mit mehr Vergnügen betrachtet habe.
Ihre Augen, haselnussbraun und so strahlend, gleichmäßige, offene Züge und der Tarn, diese Frische. Und wie schlank und aufrecht Ihre Figur ist. Manchmal sagt man von Kindern, sie seien ein Bild von Gesundheit. Und Emma ist für mich das vollkommene Bild von erwachsener Gesundheit. Sie ist die Anmut selbst, nicht wahr, Mr. Knightley?
Gegen Ihr Äußeres habe ich nicht das Geringste einzuwenden. Ich bin sogar bereit, über Ihr Lob noch hinauszugehen. Ich halte Sie nicht für eitel. Wenn man bedenkt, wie schön sie ist, beschäftigt sie sich wenig mit sich selbst. Ihre Eitelkeit liegt woanders. Mrs. Weston, Sie können mir nicht ausreden, dass die Freundschaft mit Harriet Smith gefährlich und meine Furcht berechtigt ist, dass sie beiden schaden könnte.
Und ich, Mr. Knightley, bin ebenso felsenfest überzeugt, dass sie keiner von beiden schaden wird. Bei all ihren kleinen Fehlern ist Emma ein prächtiger Mensch. Nein, nein, auf ihren Charakter kann man sich verlassen. Sie wird niemals jemanden vom rechten Weg abbringen. Sie wird keinen verhängnisvollen Fehler begehen. Wo Emma einmal irrt, hat sie 100-mal recht.
Also gut, ich will sie nicht weiter belästigen. Dann soll Emma eben ein Engel sein und ich behalte meine fixen Ideen für mich. Ich werde meinen Missmut für mich behalten. Emma liegt mir zu sehr am Herzen. Da macht man sich mehr Sorgen. Ich frage mich, was aus ihr wird.
Ich auch. Sehr oft sogar.
Sie behauptet zwar immer, sie werde nie heiraten, aber das hat natürlich nichts zu bedeuten. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob sie schon jemals einem Mann begegnet ist, an dem ihr liegt. Ich würde Emma gerne verliebt sehen, und zwar mit dem leisen Zweifel, ob sie wieder geliebt wird. Das täte ihr gut. Aber hier in der Nähe gibt es keinen, in den sie sich verlieben könnte. Und sie verlässt Highbury so selten.
Ja, im Moment gibt es nichts, was sie reizen könnte, ihren Entschluss umzustoßen. Und solange sie in Hartfield glücklich ist, bin ich nicht dafür, dass sie eine Verbindung eingeht, die für den armen Mr. Woodhouse viele Unannehmlichkeiten mit sich brächte. Ich kann Emma deshalb im Moment nicht zur Heirat raten, obwohl ich beileibe nichts gegen die Ehe gesagt haben möchte.
Sie und Mr. Weston hatten so ihre eigenen Vorstellungen über Emmas Zukunft, hielten es aber nicht für ratsam, sich durchschauen zu lassen und der harmlose Übergang zu...
Was halten Sie vom Wetter? Wird es Regen geben?
Nein.
Beruhigte sie, dass Mr. Knightley weiter keinen Verdacht geschöpft hatte. Emma wurde von keinerlei Zweifeln geplagt, dass sie Harriets Fantasie in die richtige Bahn gelenkt hatte. Und dass Mr. Elton auf dem besten Wege war, sich zu verlieben, wenn er nicht schon verliebt war, davon war sie fest überzeugt.
Sie haben Miss Smith alles gegeben, was ihr noch fehlte. Sie haben sie anmutig und selbstsicher gemacht. Sie war schon ein bildschönes Wesen, als sie zu ihnen kam, aber der Charme, den sie unter ihrer Anleitung gewonnen hatte, ist ihren natürlichen Gaben unendlich weit überlegen.
Es freut mich, dass Sie meinen Einfluss auf Sie für nützlich halten. Aber alle Anlagen waren ja schon vorhanden. Mein Verdienst ist bescheiden.
Wenn es nicht unhöflich wäre, einer Dame zu widersprechen.
Vielleicht habe ich Ihrem Charakter etwas mehr Entschiedenheit gegeben.
Unbedingt. Es ist eklatant, Ihrem Charakter so wesentlich viel mehr Entschiedenheit gegeben. Wie viel Geschick dazu gehört.
Wie viel Vergnügen es gemacht hat. Ich habe selten vielversprechendere Anlagen gesehen.
Ich zweifle nicht daran.
Er sagt es mit so hingebungsvoller Begeisterung, die den Liebenden verrät.
Nicht weniger vielversprechend fand sie es ein andermal, wie er ihrem plötzlichen Wunsch beipflichtete, Harriets Bild zu besitzen.
Sind Sie schon einmal gemalt worden, Harriet? Haben Sie schon einmal einem Malermodell gesessen?
Du liebe Güte, nein, noch nie.
Fast hätte ich Lust, den Versuch selbst zu machen. Sie wissen es sicher nicht, Mr. Elton, aber vor 2 oder 3 Jahren habe ich leidenschaftlich gern Porträts gemalt und mich an einigen Familienmitgliedern versucht. Man fand sogar, ich hätte leidliches Talent. Fast wäre ich geneigt, es noch einmal zu versuchen, wenn Harriet mir Modell säße.
Es müsste wundervoll sein, ihr Bild zu besitzen. Ich beschwöre Sie, Miss Woodhouse, Ihrer Freundin zuliebe ein so bezauberndes Talent nicht brachliegen zu lassen. Ich weiß doch, wie gut Ihre Bilder sind. Wie konnten Sie nur annehmen, dass ich nichts davon weiß? Ist dieses Zimmer nicht reich an Landschaften und Blumenstücken von Ihrer Hand?
Schon gut, junger Mann. Sie verstehen nichts vom Malen. Tun Sie nicht so, als ob meine Bilder Sie in Begeisterung versetzten. Sparen Sie sich Ihren Überschwang für Harriet.
Also gut. Wenn Sie mir so freundlich zureden, Mr. Elton, werde ich mir alle Mühe geben. Harriet hat so liebliche Züge, dass die Ähnlichkeit schwer zu treffen ist. Augenform und Mundpartie haben etwas Gewisses, das muss man herausarbeiten.
Unbedingt. Augenform und Mundpartie. Ich zweifle nicht an Ihrem Erfolg. Ich bitte, bitte Sie, versuchen Sie es.
Emma wollte sich gleich an die Arbeit machen und holte deshalb ihre Mappe mit den vielen angefangenen Porträts hervor, denn keines davon war je fertig geworden, damit sie gemeinsam das beste Format für Harriet auswählen konnten. Bald war es entschieden. Es sollte ein Aquarell in voller Größe werden. Die Sitzung begann und Harriet, abwechselnd lächelnd und errötend und in ständiger Angst, Position und Ausdruck zu verändern, bot sich dem sicheren Auge der Künstlerin
wundervoll
als reizendes Bild jugendlichen Charmes dar.
Der Mund.
Wenn Sie so gut sein würden, sich hinzusetzen und uns etwas vorzulesen, wäre das besonders nett, Mr. Elton. Mir würde dann die Arbeit spielend von der Hand gehen und Miss Smith würde etwas entspannter dasitzen.
Verzeihen Sie, Miss Woodhouse.
Sie musste ihm natürlich erlauben, zwischendurch immer wieder nachzusehen, wie weit sie war. Das war für einen Liebenden das Mindeste. Und wenn sie den Pinsel absetzte, sprang er bereitwillig auf, beobachtete den Fortgang ihrer Arbeit und war bezaubert.
Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und wie glücklich Sie die Haltung getroffen haben.
Da Emma beabsichtigte, Harriets Figur ein bisschen zum Vorteil zu verändern, ihr etwas mehr Größe und wesentlich mehr Eleganz zu verleihen, war sie zuversichtlich, dass das Bild zu guter Letzt sehr hübsch werden und an dem vorgesehenen Platz über dem Kamin beiden jungen Damen zur Ehre gereichen würde. Als eine bleibende Erinnerung an die Schönheit der einen, die Fähigkeiten der anderen und die Freundschaft beider. Alle, die es sahen, waren davon angetan. Mr. Elton war in ständiger Verzückung und verteidigte es gegen die kleinste Kritik.
Miss Woodhouse hat zur Schönheit ihrer Freundin genau das hinzugefügt, was ihr noch fehlt. Der Augenausdruck stimmt genau. Aber Miss Smith hat nicht solche Augenbrauen und Wimpern. Das ist der einzige Schönheitsfehler in ihrem Gesicht.
Finden Sie? Da kann ich Ihnen nicht beipflichten. Meiner Meinung nach stimmt alles bis ins kleinste Detail. Noch nie im Leben habe ich ein solch ähnliches Porträt gesehen.
Du hast sie zu groß gemacht, Emma.
Aber nein, keineswegs zu groß. Nicht im geringsten. Bedenken Sie, sie sitzt. Was natürlich einen anderen. Kurz, man bekommt genau den Eindruck. Und die Proportionen müssen natürlich gewahrt bleiben. Proportionen, Perspektive. Aber nein, man bekommt genau die richtige Vorstellung von Miss Smiths Größe. Ganz unbedingt.
Es ist sehr hübsch. So hübsch gemalt wie alle deine Bilder, mein Kind. Ich kenne niemanden, der so gut zeichnet wie du. Nur, was mir nicht so recht gefällt, ist, dass sie anscheinend im Freien sitzt und nur ein kleines Tuch um die Schultern hat. Und dann denkt man immer, sie holt sich eine Erkältung.
Aber Papa, es soll doch Sommer sein auf dem Bild. Ein warmer Sommertag. Sieh dir den Baum an.
Sagen Sie, was Sie wollen, Sir, aber ich halte den Einfall, Miss Smith im Freien zu platzieren, für außerordentlich glücklich. Jede andere Umgebung hätte weniger zu der Gestalt gepasst. Die Naivität von Miss Smiths Art und überhaupt, oh, es ist bewundernswert. Ich kann die Augen nicht davon lassen. Ich habe noch nie ein solch ähnliches Porträt gesehen.
Als nächstes musste das Bild natürlich gerahmt werden. Und hier gab es ein paar Schwierigkeiten. Es sollte unbedingt in London geschehen.
Ich!
Und der Auftrag sollte unbedingt von einer kultivierten Person übernommen werden, auf deren Geschmack man sich verlassen konnte.
Ich kann jederzeit nach London reiten. Wenn Sie mir den Auftrag anvertrauen wollen, mit unendlichem Vergnügen würde ich ihn ausführen. Wie dankbar wäre ich, den Auftrag übernehmen zu dürfen.
Ich finde, für einen Verliebten ist der Mann fast zu galant. Aber andererseits gibt es wohl 100 verschiedene Arten, verliebt zu sein. Er ist ein ausgezeichneter junger Mann, für Harriet wie geschaffen. Aber er seufzt und schmachtet und wirft mit mehr Komplimenten um sich, als ich ertragen könnte, wenn ich seine erste Wahl wäre. Sogar als zweite Wahl komme ich noch auf meine Kosten.
Der Tag, an dem Mr. Elton nach London ritt, bot Emma eine neue Möglichkeit, sich ihrer Freundin gefällig zu erweisen. Harriet kam früher als erwartet und in heller Aufregung.
Ich bin so überrascht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ein richtiger Heiratsantrag und ein sehr schöner Brief, finde ich. Und er schreibt, als ob er wirklich sehr verliebt in mich sei. Aber ich weiß ja auch nicht. Und deshalb bin ich so schnell wie möglich gekommen, um Sie, Miss Woodhouse, zu fragen, was ich tun soll.
Ich muss schon sagen, das nenne ich Entschlossenheit. Am Mut des jungen Mannes liegt es nicht, wenn etwas schief geht. Er weiß durchaus, was eine gute Partie ist.
Wollen Sie den Brief nicht lesen? Lesen Sie ihn doch. Das ist mir lieber.
Emma ließ sich gern bitten. Sie las und war überrascht. Der Stil des Briefes überstieg ihre Erwartungen bei weitem. Nicht nur enthielt er keine grammatischen Fehler, auch die Komposition hätte jedem Gentleman Ehre gemacht. Die Sprache, obwohl schlicht, war kraftvoll und unaffektiert. Und die Art, wie Mr. Martin seine Gefühle ausdrückte, sprach unbedingt für den Schreiber. Der Brief war kurz, aber voll von gesundem Menschenverstand, ehrlicher Zuneigung, Unbefangenheit, Anstand und sogar Zartgefühl.
Und? Ist es ein guter Brief oder ist er zu kurz?
Ja, ein sehr guter Brief. Der Brief, Harriet, ist besser geschrieben, als ich erwartet hatte.
Ja, und was soll ich machen?
Was Sie machen sollen? In welcher Hinsicht? Meinen Sie im Hinblick auf den Brief?
Ja.
Und was gibt es da zu fragen? Sie müssen ihm natürlich antworten, und zwar sofort.
Ja, aber was soll ich denn sagen? Liebe Miss Woodhouse, bitte raten Sie mir.
Oh nein. Nein, das müssen Sie schon allein machen. Sie können sich sehr gut ausdrücken. Ihre Antwort muss eindeutig sein. Keine Zweifel und Bedenken.
Ja.
Ihnen werden die richtigen Ausdrücke schon von selbst einfallen, um sich auf angemessene Weise zu bedanken und ihm zu sagen, wie leid es Ihnen tut, dass Sie ihn enttäuschen müssen.
Dann Meinen Sie also, ich soll seinen Antrag ablehnen?
Meine liebe Harriet, was soll das heißen? Zweifeln Sie daran? Ich dachte doch, aber ich bitte um Entschuldigung, vielleicht habe ich Sie völlig missverstanden. Ich dachte, Sie wollten mich nur wegen der Formulierung des Briefes um Rat fragen. Wie ich sehe, wollen Sie also seinen Antrag annehmen?
Nein, ich weiß nicht. Das heißt, ich wollte nicht. Was soll ich machen? Was raten Sie mir? Bitte, liebe Miss Woodhouse, sagen Sie mir, was ich machen soll.
Da kann ich Ihnen keinen Rat geben, Harriet. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Da müssen Sie schon Ihre eigenen Gefühle befragen.
Ich ahnte ja nicht, dass er mich so gern hat.
Ich mache es mir zur Regel, Harriet, dass eine Frau, wenn sie im Zweifel ist, ob sie den Antrag eines Mannes annehmen soll oder nicht, ihn unbedingt ablehnen sollte. Halben Herzens und mit gemischten Gefühlen sollte man eine Ehe am besten nicht eingehen. Ich halte es für meine Pflicht, als Ihre Freundin und noch dazu älter als Sie, Ihnen das zu bedenken zu geben. Aber glauben Sie nicht, dass ich Sie beeinflussen will.
Oh nein, ich weiß, Sie sind viel zu gütig, um... Aber wenn Sie wenigstens sagen würden, was ich machen soll. Man darf nicht zögern, es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Vielleicht ist es besser, wenn ich Nein sage. Finden Sie, ich sollte lieber Nein sagen?
Um nichts in der Welt werde ich Ihrer Entscheidung vorgreifen. Sie müssen selbst über Ihr Glück entscheiden. Wenn Sie, Mr. Martin, jedem anderen Menschen vorziehen, wenn Sie ihn netter finden als alle Männer, denen Sie bisher begegnet sind, warum sollten Sie zögern? Sie werden rot, Harriet. Fällt Ihnen jemand anderes ein? Harriet, Harriet, betrügen Sie sich nicht selbst. Seien Sie aus Dankbarkeit und Mitleid nicht voreilig. An wen denken Sie in diesem Augenblick?
Miss Woodhouse, da Sie mir Ihre Meinung nicht sagen wollen, muss ich sehen, wie ich allein zurechtkomme. Und ich habe mich jetzt entschieden und bin wirklich fest entschlossen, Mr. Martins Antrag abzulehnen. Finden Sie das richtig?
Richtig? Völlig richtig, meine liebe Harriet. Genau die richtige Entscheidung. Ich freue mich darüber. Es hätte mir wehgetan, aufgrund Ihrer Heirat mit Mr. Martin den Umgang mit Ihnen abbrechen zu müssen. Solange Sie noch im geringsten schwankten, habe ich nichts gesagt, um Sie nicht zu beeinflussen. Aber es hätte für mich den Verlust einer Freundin bedeutet.
Du liebe Güte, wie hätte ich das ertragen sollen? Es hätte mich umgebracht, nicht mehr nach Hartfield kommen zu dürfen. Und vor allem habe ich, seit ich bei Ihnen verkehre, Menschen kennengelernt. Das muss ich zugeben. Und wenn man die mit ihm vergleicht, Person und Benehmen, das kann man gar nicht vergleichen. Und der eine vor allem sieht so gut aus und ist so nett. Aber ich finde doch, Mr. Martin ist ein sehr liebenswerter junger Mann und ich halte viel von ihm und dass er mich gern mag und mir einen solchen Brief schreibt. Aber den Umgang mit Ihnen abbrechen, das ist völlig ausgeschlossen.
Danke, meine einzige liebe kleine Freundin. Wir wollen uns nicht trennen. Eine Frau braucht einen Mann nicht zu heiraten, nur weil er sie darum bittet oder weil er sie mag und einen annehmbaren Brief schreiben kann.
Oh nein, und dann ist der Brief auch noch ziemlich kurz.
Ganz recht. Und wenn sein tölpelhaftes Benehmen Sie von morgens bis abends beleidigt, wäre es ein schwacher Trost für Sie zu wissen, dass er einen annehmbaren Brief schreiben kann.
Oh ja, natürlich. Wem liegt schon an Briefen? Das Wichtigste ist, dass man schöne Stunden in angenehmer Gesellschaft verbringt. Ich bin jetzt fest entschlossen, ihn abzuweisen. Aber... wie soll ich das machen? Was soll ich sagen?
Emma versicherte ihr, die Antwort aufzusetzen sei keine Schwierigkeit und schlug ihr vor, es gleich zu tun. Was Harriet in der Hoffnung auf Hilfe auch annahm. Und obwohl Emma nach wie vor behauptete, jede Hilfe sei überflüssig, ging sie in Wirklichkeit so weit, ihr jeden Satz zu diktieren.
Jetzt werde ich bestimmt nie wieder nach Abbey Mill eingeladen.
Aber schließlich war der Brief doch geschrieben, gesiegelt und abgeschickt. Der Fall war abgeschlossen und Harriet in Sicherheit.
Jetzt hat er meinen Brief schon. Was sie jetzt wohl alle machen? Ob er unglücklich ist? Ich hoffe nur, er nimmt es sich nicht zu sehr zu Herzen.
Wir wollen lieber an die abwesenden Freunde denken, die angenehmer beschäftigt sind. Vielleicht zeigt Mr. Elton ihr Bild in diesem Augenblick schon seiner Mutter und seinen Schwestern und erzählt ihnen, wie viel schöner das Original ist. Und wenn sie ihn 5 oder 6 Mal darum gebeten haben, sagt er ihnen vielleicht sogar ihren Namen. Ihren geliebten Namen.
Oh, Miss Woodhouse.
Harriet lächelte wieder und langsam wurde ihr Lächeln gelöster.
Emma, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Erster Teil. Es sprachen Erzählerin Katja Riemann, Emma Woodhouse, Laura Balzer, Mr. George Knightley, Michael Rotschopf, Mr. Woodhouse, Gerd Warmeling, Harriet Smith, Leonie Reiner, Mrs. Weston, Melika Furutan, Mr. Elton, Daniel Rothaug, Miss Bates, Almut Henkel, Mrs. Bates, Ursula Illert, Cello, Eva Böcker, Klavier, Maria Ollikainen, Bassklarinette, Michael Riesler, Besetzung, Leon Hase, Dramaturgie, Cordula Huth, Musikaufnahmen, Alexander Kolb und Udo Wüstendörfer, Ton und Technik, Josuel Teegarten, Melanie Inden und Christian Bader, Regieassistenz, Hertha Steinmetz und Jonas Kühlberg, Komposition, Michael Riesler, Hörspielbearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Produktion Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen und dem Hörverlag 2021.